von Whisky, der in alten Fischfässern gelagert wurde, einem Ausflugsziel, das man unbedingt besuchen muss, und den letzten drei Brennereien der einstigen Welthauptstadt des Whiskys. Hallo, moin und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Campbelltown-Doppelfolge von der We Free Dramcast. Ich bin Philipp und nachdem wir uns ja im ersten Teil die Gründung und den Aufstieg der Stadt angeschaut haben, geht es heute um ihren Absturz und die drei noch übrig gebliebenen letzten Brennereien der Stadt Campbelltown. Wir waren im ersten Teil ja am Höhepunkt der Stadt stehen geblieben sozusagen, nämlich zu dem Zeitpunkt, als Campbelltown die reichste Stadt Großbritanniens war. Oder anders gesagt, die Einwohner von Campbelltown die reichsten Einwohner Großbritanniens waren. Oder noch anders gesagt, einige der Einwohner von Campbelltown in kürzester Zeit unfassbar reich geworden sind. Und damit sind wir auch schon mitten im Problem und mitten in der zweiten Folge. Denn wenn Leute zu viel Geld haben, wenn es ihnen zu gut geht, dann wollen sie immer noch mehr Geld haben, dann werden sie gierig. Und das nimmt meistens keinen guten Ausgang. Und genauso ist es auch in Campbelltown passiert. Die Nachfrage nach dem Whisky ist nämlich immer weiter gestiegen, aber manche der Brennereien sind einfach nicht mehr hinterhergekommen mit der Produktion und mit der Auslieferung. Und so soll es irgendwann sogar dazu gekommen sein, dass Whisky aus Campbelltown geliefert wurde, der in Heringsfässer gelagert wurde, weil in Campbelltown dann offensichtlich diese Brennerei keine anderen Fässer mehr zur Verfügung hatte, um seinen Whisky da rein zu lagern und ihn da zu verschiffen, als in alten Heringsfässern. Und das ist natürlich alles andere als schön und schmackhaft. Ob das jetzt wirklich so war oder nicht, das kann man irgendwie nicht so richtig nachverfolgen. Fakt ist, dass sich diese Story mit den Heringsfässern über die Zeit immer mehr zu so einer Art Urban Legend oder zu so einem Running Gag entwickelt hat. Und gerade wenn man so ein bisschen mit Whisky sich beschäftigt und sich irgendwie mit Leuten trifft, dann ist der Heringsfasswitz ungefähr genauso häufig wie der Witz, wenn man über einen Whisky spricht, so ja, mit Cola schmeckt er ganz gut. Aber es gibt ja immer verrückte Leute und so hat wirklich 2006, 2007 ein unabhängiger Abfüller aus Berlin mal den sogenannten Fischki herausgebracht und hat wirklich einen 14 Jahre alten Bruichladdich für ein paar Monate, glaube ich, oder ein paar Wochen, ich will mich nicht genau festlegen, aber für eine gewisse kurze Zeit den Whisky in Heringsfässer gelagert und hat den dann auch verkauft in kleinen Flaschen. Unter dem spannenden und sehr passenden Namen stupidcasks.de. Das ist auch sehr gut gewählt. Ich habe mal geguckt, die Seite gibt es leider nicht mehr. Aber hier und da kann man die Flaschen online noch kaufen, wer da Interesse daran hat. Erwartet aber nicht zu viel. Die Reviews, die ich so online gelesen habe und gesehen habe, die gehen von, ja, ist ganz interessant mal, bis zu geht absolut überhaupt gar nicht und ist nicht mal zum Ausprobieren geeignet und cool. Einfach nur ekelhaft. Ich glaube, dass ich Zweiteres auch ganz gut nachvollziehen kann. Um aber wieder zu Campbelltown zurückzukommen, also im Prinzip ist das genau das gleiche Problem, wenn man halt anfängt, an der Qualität zu sparen und irgendwann mal nach Glasgow zu so einem Blender Whisky liefert, den man in einem Heringsfass gelagert hat, dann kauft der natürlich nie wieder was von einem. Und das war so ein bisschen das Problem. Da fing es dann an mit dem Absturz so langsam von Campbelltown, weil die eben nicht auf ihre Qualität geguckt haben, sondern nur rausgehauen haben und die Blender in Glasgow irgendwann gesagt haben, Leute, eure Qualität stimmt nicht mehr, ich kann mit eurem Whisky nichts mehr anfangen für meine Blends. Hinzu kam dann leider auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Erste Weltkrieg, währenddem natürlich alle Brennereien schließen mussten und die Brennereien, die danach wieder geöffnet haben, also die sozusagen diese Pause überstanden haben finanziell, hatten dann das Problem, dass 1923 die Kohlemine, von der ich euch vorhin erzählt habe, die also nur 5 Kilometer entfernt war und die sozusagen den Treibstoff für die, zum einen für die Brennhäuser, für die Brennereien an sich geliefert hat und zum anderen aber auch den Treibstoff für die Dampfschiffe und für die Eisenbahn, die es mittlerweile dann auch dort gab, geliefert haben. Und ohne Kohle funktioniert das alles nicht mehr. Es gibt keine Dampfschiffe mehr, die den Whisky wegfahren. Es gibt keine Eisenbahn mehr, die den Whisky dort wegbringt. Und den Whisky selber zu produzieren, ist ohne Kohle auch schwer. Und so hat es dazu geführt, dass dann auch noch mit der Prohibition in Amerika und der großen Depression die Whisky-Industrie in Campbelltown komplett eingebrochen ist. Und eigentlich Ende der 30er, also es ging nicht mal mehr in den Zweiten Weltkrieg rein, alle Brennereien, also von den bis zu 37, von denen ich euch vorhin erzählt habe, waren nur noch drei übrig in den 30ern. Und man muss wirklich sagen, dass die einstige Whisky-Hauptstadt der Welt zu dieser Zeit tot war, nicht mehr existiert hat. Heute sind noch drei Brennereien übrig, beziehungsweise wieder. Diese habe ich vorhin schon kurz eingeführt oder aufgezählt. Das ist Glen Scotia, Glengyle und Springbank. Die drei Brennereien stelle ich euch einfach mal ein bisschen näher vor und auch deren Geschichte. Wir haben jetzt einmal quasi die große Geschichte der ganzen Stadt oder Region kennengelernt. Und ich möchte euch noch mal kurz ein bisschen was zu den einzelnen Brennereien erzählen. Und da würde ich sagen, fangen wir mal an mit Springbank. Denn Springbank ist so die wichtigste und größte, die zumindest heute noch in Campbelltown steht. Springbank ist aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen sehr wichtig für alle Whisky-Enthusiasten und im Prinzip wirklich auch so ein bisschen sowas wie eine Pilgerstätte. Da muss ich wirklich zu meiner Schande gestehen, ich habe noch nie einen Springbank probiert. Je mehr ich aber in meinen Vorbereitungen über die Brennerei gelesen habe und je besser ich sie kennengelernt habe, umso mehr habe ich festgestellt, das muss ich echt unbedingt nachholen. Aber schauen wir sie uns mal an, die Springbank-Brennerei. Springbank wurde 1828 von Archibald Mitchell gegründet. 1828 war quasi mitten in diesem Boom, ne? Also der Excise Act, der war ja 1823 und 5 Jahre später hat dann Archibald Mitchell die Springbank-Brennerei dort auch gegründet und war damit der 14. Die 14. Brennerei in dieser Stadt. Ehrlicherweise muss man natürlich sagen, dass Archibald schon viel länger dort eine Brennerei hatte, wie wir das ja von vielen anderen Brennereien auch kennen. Also der hat da schon sehr lange illegal natürlich Whisky produziert und hat dann einfach 1828 gesagt, gut, jetzt gibt's hier außenrum schon so viele legale Brennereien, jetzt mache ich auch meine legal. Und seitdem, das ist schon der erste wichtige Punkt, seitdem ist diese Brennerei in Familienbesitz und die ist bis heute auch nicht irgendwie wie die anderen, was ich euch schon erzählt habe, Teil von so einem großen Konzern, sondern die ist bis heute sozusagen unabhängig und im Familienbesitz. Genau, 1828 gegründet und da schon ziemlich gut und natürlich wie alle Brennereien in Campbellton und die ganze Region Campbellton ist natürlich die Nachfrage nach Whisky immer weiter gestiegen, was dazu geführt hat, dass Archibalds Schwester Mary Mitchell nicht weit von Springbank noch eine weitere Brennerei gegründet hat, 1834, und diese Brennerei hieß Drummore. Die gibt es aber nicht mehr. Noch ein paar Jahre später, 1872, also das sind ungefähr so 45 Jahre später, waren dann die Kinder von Archibald auch sehr fleißig in der Stadt und die haben dann wiederum zwei andere Brennereien gegründet, nämlich Righlachlan und Glengyle. Ihr merkt also, dass wenn man in Campbelltown über Whisky spricht, kommt man an der Familie Mitchell nicht vorbei. Also von den, ich sag mal, 30 Brennereien, die es irgendwann dann mal in der Stadt gab, sind jetzt schon mal 4-5 Stück alleine nur von der Familie Mitchell. Um 1900 rum geht Springbank dann auch dem Zeitgeist nach und dem Trend zu dieser Zeit, nämlich hin zu etwas leichterem Whisky. Das hatte ich euch auch schon gesagt, ne? Der torfige, schwere, krasse Whisky, der so aus Schottland kam, der war für viele Leute zu der Zeit einfach zu krass, zu stark. Die haben dann lieber den irischen, etwas leichteren Whisky bevorzugt. Und so ist man auch bei Springbank dann dazu übergegangen, als es so langsam mit der Kohle losging, dass man von dem Torfrauch weggegangen ist und hat mit Kohle Heizungen betrieben und hat so die Gerste getrocknet und auf den Rauch weitestgehend verzichtet, was auch wiederum dazu geführt hat, dass der Whisky bekömmlicher wurde, einfacher zugänglich und dass man noch mehr davon verkauft hat. Und obwohl Springbank eigentlich als einzige, muss man sogar schon fast sagen, also als einzige Brennerei ganz gut durch die Zeit durchgekommen ist, haben die ab und an mal in den 20ern und in den 70ern so für 4-5 Jahre schließen müssen. Aber nichtsdestotrotz waren die Schließungszeiten relativ klein und Springbank hat es eigentlich sehr gut durch die Zeit geschafft, immer offen zu bleiben und wie gesagt immer im Familienbesitz zu bleiben. Und heute ist Springbank wirklich so eine Art Kultbrennerei und Pilgerstätte und auch eine Vorzeigebrennerei für alle Whisky-Enthusiasten und eigentlich auch für Touristen. Es ist die einzige Brennerei, die immer noch im Familienbesitz ist und die völlig frei von irgendwelchem Marketing, also man könnte schon fast sagen, sehr guter Whisky in sehr hässlichen Flaschen. Also die machen so gut wie kein Marketing. Und die Flaschen sehen jetzt auch nicht besonders berauschend aus, aber das ist eben auch nicht wichtig, so, sondern das, was in den Flaschen ist, ist wichtig. Darüber hinaus funktioniert die Brennerei im Prinzip noch so wie vor 100 Jahren. Und es ist die einzige Brennerei in Schottland, bei der alle Schritte, die zur Herstellung von Whisky gehören, noch wirklich on-site, also in der Brennerei, passieren. Das heißt, das Melzen der Gerste, das Einmeischen, das Destillieren und dann natürlich auch das Abfüllen und das Lagern, das passiert alles noch dort bei der Brennerei. Viele der großen, bekannten Brennereien können sich das einfach auch überhaupt nicht leisten, weil sie gar nicht den Platz dazu haben. Die können zum Beispiel nicht alles vor Ort, also diese Riesenmengen an Gerste, die sie brauchen, um ihre Riesenmengen Whisky herzustellen, die können die nicht vor Ort melzen, weil sie dafür überhaupt gar nicht den Platz und die Kapazität haben. Andere Brennereien stellen den Whisky her bei sich, fahren den New Make Spirit dann mit LKWs irgendwo hin, wo sie in Fässer gefüllt werden, weil sie vor Ort nicht den Platz haben, um die ganzen Fässer, wo der Whisky drin gelagert ist, zu lagern, weil sie den Platz eben nicht haben für Warehouses, in denen weiß ich nicht wie viele Tausende, Zehntausende Fässer liegen. Auch Abfüllanlagen ist ein großes Thema. Wenn der Whisky irgendwann mal fertig ist, dann muss ich den ja in Flaschen kriegen. Und wenn ich pro Tag mehrere tausend Flaschen abfülle, dann brauche ich dafür eine ordentlich große Abfüllanlage und auch dafür haben viele Brennereien einfach nicht den Platz. Wenn ich aber nur eine relativ kleine Brennerei bin, dann kann ich das alles vor Ort machen. Kilchoman zum Beispiel auf der Insel Islay hat auch eine Abfüllanlage noch vor Ort. Wenn ihr allerdings wirklich diese großen Brennereien besucht, wie, keine Ahnung, Lafroy oder Glenfiddich oder so, da wird auf keinen Fall vor Ort irgendwas abgefüllt. Die haben so einen großen Output sozusagen, also da wird so viel Whisky pro Tag fertig und abgefüllt, dass sie für diese Riesenmengen vor Ort überhaupt keinen Platz haben. Das sind riesige Abfüllanlagen, Fabriken, wo dann der fertige Whisky hingefahren wird und entsprechend dann auch schnell in sehr viele Flaschen abgefüllt wird. Wer aber wirklich mal sozusagen einen kompletten Produktionsprozess man könnte wirklich sagen, vom trockenen Gerstenkorn bis zum Whisky in der Flasche sich angucken will, der kann das in Gänze eigentlich wirklich nur in der Springbank-Brennerei machen. Dort kann man sich das von A bis Z wirklich komplett alles angucken. Das geht in keiner anderen Brennerei in Schottland. Was dann noch sehr besonders ist für die Springbank-Brennerei, ist ihr sehr langer Fermentationsprozess von bis zu 100 Stunden. Das heißt, wenn ich Whisky herstelle, im Prozess der Maische, das heißt, ich habe diese Zuckerlösung aus meinem Korn rausgeholt und dann fülle ich die in große Tanks und gebe Hefe dazu, dass diese Zuckerlösung anfängt zu gären. Das ist ja der Fermentationsprozess, bei dem am Ende dann so eine leicht alkoholische Flüssigkeit entstanden ist, die ich destillieren kann, um eine stark alkoholische Flüssigkeit zu kriegen. Und dieser Fermentationsprozess, der ist von Brennerei zu Brennerei natürlich unterschiedlich. Und mit 100 Stunden ist der bei Springbank sehr, sehr lange. Was dazu führt, dass dort schon eine sehr komplexe Grundflüssigkeit entsteht noch, bevor die überhaupt destilliert wird. Und dann nehmen sie diese schon sehr komplexe, durch eine lange Fermentation erreichte Flüssigkeit und destillieren die sogar bis zu dreimal, je nachdem, welchen Whisky sie genau herstellen. Springbank produziert nämlich nicht nur eine Sorte Whisky, sondern drei verschiedene Varianten. Das ist zum einen der ganz normale Springbank, der ist mittelrauchig. Dann gibt es den Long Row, der ist sehr stark rauchig. Und es gibt den Hazelburn, der ist überhaupt nicht rauchig. Und der Hazelburn, der ist dann auch noch dreifach destilliert. Das ist auch sehr besonders für Schottland, denn eigentlich wird traditionell in Schottland nur zweimal destilliert. Die Iren destillieren ihren Whisky dreimal. Sich mit der Springbank-Brennerei zu beschäftigen, lohnt sich also absolut aus den unterschiedlichsten Gründen. Kommen wir damit zur Glengyle-Brennerei. Die Glengyle-Brennerei wurde 1872 von William Mitchell, das hatten wir, habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, gegründet. Der William Mitchell war der Sohn vom Archibald, der Springbank gegründet hat. Und der hat ein paar Jahre später dann also Glengyle gegründet. Das lief alles auch so ganz gut bei Glengyle. Allerdings, das habe ich ja vorhin bei der großen Geschichte von Campleton schon erwähnt, hatten die dann ein ganz, ganz großes Problem in den 20ern. Zum einen mit der Prohibition und zum anderen, dass die Qualität aus Campleton nicht mehr ganz so das Wahre war. Und so musste auch in dieser problematischen Zeit für Campleton die Glengyle-Brennerei 1925 schließen. Und die wurde wirklich endgültig geschlossen damals. Danach hat der ortsansässige Schützenverein die Gebäude genutzt, die schönen großen Lagerhallen, da konnte man Schießstände reinbauen. Das hat sich dafür ja sehr gut geeignet. Und später wurden dann Teile der Brennerei als Lagerhäuser und Büros genutzt. Also da war an eine Brennerei überhaupt nicht mehr zu denken. Das Gute an diesen anderen Nutzarten des Gebäudes war, dass das Gebäude eben stehen geblieben ist. Viele der Brennereien, die es in Campbelltown gab und die dann irgendwann mal geschlossen wurden, hatten den Vorteil nicht, sondern die wurden irgendwann wirklich abgerissen, weil die kein Mensch mehr gebraucht hat. Die wurden eben noch gebraucht und so wurden die Gebäude erhalten und es gab immer mal wieder Versuche, die Brennerei zu kaufen und die Brennerei wiederzubeleben, aber es hat dann doch bis ins Jahr 2000 gedauert, bis dann wieder die Nachkommen der Mitchells ihre ehemalige Glengyle-Brennerei gekauft haben und die wieder zum Leben erweckt haben. Und das hatte einen sehr praktischen Grund auch, denn man spricht ja in Schottland immer von diesen Whisky-Regionen. Die Whisky-Regionen von Schottland, das sind ja die Highlands, die Lowlands, die Speyside, die Inseln und Campbelltown. So, das sind die fünf großen Whisky-Regionen von Schottland. Und irgendwann hat man aber mal zu Campbelltown gesagt, Leute, bei euch gibt es nur noch zwei Brennereien. Ihr seid nicht so wirklich eine Region. Das ist irgendwie so ein bisschen lächerlich, was das hier nur noch ist. Wir können uns aber darauf einigen, wenn ihr hier in der Stadt wieder drei Brennereien habt, dann seid ihr wieder eine Whisky-Region. Und da hatten die Nachkommen der Mitchells natürlich noch einen höheren Ansporn zu sagen, naja gut, dann kaufen wir Glengyle auch noch. Es hat eh mal zu uns gehört und dann sind wir wieder eine Whisky-Region. Und dann haben sie sich eben die Glengyle-Brennerei bzw. Die Häuser dort gekauft und haben da wieder eine Brennerei reingesetzt. Und es hat aber einige Zeit gedauert. Wie gesagt, da waren vorher ganz viele andere Sachen drin. Da musste man erst wieder einiges renovieren und etablieren. Und deswegen hat es 4 Jahre gedauert, bis 2004 endlich wieder mit der Produktion von Whisky dort angefangen werden konnte. Die Brennerei ist bis heute aber wirklich sehr klein und dort wird nur sporadisch produziert. Es ist immer noch sozusagen die Schwesterbrennerei oder die kleine Unterbrennerei von Springbank. Und es ist wirklich auch so, dass die Mitarbeiter von Springbank sozusagen in so Downtimes, also wenn in Springbank die Potstills irgendwie sauber gemacht werden oder wenn die irgendwie gerade laufen und es wird dort und sie haben gerade nichts zu tun, weil die Maschinen von alleine laufen oder irgendwie sie auf die Fermentation warten oder was auch immer, wenn sie also gerade mal nichts zu tun haben, dann gehen sie rüber zu Glengyle und setzen dort den Whisky an und brennen dort Whisky. Und so kommt es, dass in dieser Brennerei, die nur so nebenher in Anführungsstrichen betrieben wird, auch pro Jahr nur 60.000 Liter Alkohol produziert werden. Und 60.000 Liter im Jahr, das ist echt lächerlich. Wenn man sich da mal zum Beispiel wieder die Produktionsmenge von Glenfiddich, die ja im Jahr irgendwie 12 Millionen produzieren, dann kann man so ganz grob sagen, dass Glenfiddich am Tag so viel produziert wie Glengyle im ganzen Jahr. Und wer jetzt auf den Geschmack gekommen sein sollte, der hat ein kleines Problem, wenn er irgendwie in den, na, im Supermarkt kriegt man den nicht, aber im Spirituosengeschäft des Vertrauens oder im Internet nach Glengyle Whisky guckt, da findet man keinen Glengyle Whisky, sondern der heißt Kilkerran. Da hat man nämlich zum einen in Reminiszenz an den guten alten Stadtnamen den Whisky nicht nach der Brennerei benannt, sondern nach dem alten Namen der Stadt. Und man hat hier clevererweise auch wieder so einen Namenshickhack umgangen, denn es gibt schon einen Glengyle Blended Whisky. Also es hätte hier wieder Ärger gegeben darum, wer darf sich Glengyle nennen. Und deswegen haben die gesagt, komm, dann nennen wir uns einfach Kilkerran. Ist auch cool, weil die Stadt hieß früher so. Und deswegen heißt eben der Whisky, der aus der Glengyle Brennerei in Campbelltown kommt, nicht Glengyle, sondern Kilkerran. Platzt euch jetzt schon der Kopf vor lauter Namen? Ja, das ist sehr gut, weil jetzt kommt der dritte Name, nämlich von unserer dritten Brennerei, die da lautet Glen Scotia. Glen Scotia wurde, ohne das Glen davor, nämlich nur als Scotia, 1832 von James Stewart gegründet. Diesmal keiner von der Whisky Mitchell Familiendynastie, sondern ein Stewart. Und der hat seine Brennerei geleitet, im Prinzip bis er gestorben ist. Und kurz nachdem er gestorben ist, ein paar Jahre nachdem er gestorben ist, wurde die Brennerei dann von einer Firma mit dem Namen West Highland Malt Distilleries Limited gekauft. Und diese Firma hatte den Plan, dass sie dadurch, dass sie mehrere Brennereien in Campbellton kauft, Kosten und Personal teilen kann und damit Geld spart und diese Brennereien am Leben erhalten kann. Und so haben die West Highland Malt Distilleries, diese Firma, die Brennerei Art Lussa, Dalyntober, Glen Nevis, Scotia, Glengyle und Kinloch gekauft. Und um es an der Stelle kurz zu machen, diese Idee ist völlig nach hinten losgegangen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Brennereien sind alle innerhalb weniger Jahre pleite gegangen oder wurden verkauft. 1924 ging die Scotia-Brennerei nämlich an Duncan McCallum. Duncan McCallum war der Gründer der Glen Nevis-Brennerei, auch wieder eine Brennerei in Campbellton. Also auch wieder ein Mensch, der in Campbellton mehrere Brennereien gleichzeitig besessen hat. Der hat mit Scotia sein Bestes versucht und musste leider aber auch 1928 dann schließen, aber nur für ein, zwei Jahre, denn 1930 hat er die Brennerei gerade wieder eröffnet, bis sich ein Geschäftsdeal, ein großer Deal, den er abgeschlossen hatte, als Betrug herausgestellt hat und er quasi über Nacht von heute auf morgen sein komplettes Erspartes, alles, was er in seinem Leben erwirtschaftet hat, alle Rücklagen verloren hat. Die hat er in diesen Deal gesteckt und das war Betrug und das Geld war weg. Und das hat Duncan so fertig gemacht und so getroffen, dass er sich umgebracht hat. Und dieses tragische Schicksal von Duncan und der tragische Tod, den er gefunden hat, hat dazu geführt, dass sich sein Geist heute noch in der Glen Scotia Brennerei herumtreibt, dort sein Unwesen treibt und herumspukt. Trotz des Geisterspuks kaufen die Bloch Brothers die Brennerei aber auf. Die Bloch Brothers sind mal wieder Whiskyblender aus Glasgow, die mit ihrem Blending-Geschäft zu großem Reichtum gekommen sind und jetzt dazu übergehen, sich Brennereien zu kaufen. Die kaufen die Scotia Brennerei auf und die waren es auch, die dann das Glen vor das Scotia gepackt haben. Warum die da jetzt unbedingt ein Glen gebraucht haben vor dem Scotia, das kann ich euch auch nicht wirklich sagen. Vielleicht hing es damit zusammen, dass sie gedacht haben, alle bekannten Whiskys haben ein Glen davor, aber es gibt auch McCallum, der sehr bekannt ist, also ich kann es euch nicht wirklich sagen. Wenn ihr es mal rauskriegt, schreibt mir gerne eine Nachricht, es würde mich sehr interessieren. Gut, in den Folgejahren, nachdem die Bloch Brothers dann die Brennerei gekauft haben und das Glen davor gepackt haben, ging die Brennerei dann immer mal hin und her zwischen Besitzern und immer mal wieder auf und immer mal wieder zu. Und ist jetzt aber wieder seit 1999 in voller Produktion. Aber volle Produktion heißt auch bei dieser Brennerei, dass es relativ wenig ist, was sie produzieren und es relativ wenig davon auf dem Markt ist und die Brennerei mehr oder weniger doch schon ein ziemlicher Underdog ist. Und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Zusammenfassung oder Schlusswort für die heutige Folge oder für unsere Campleton-Folge. Denn Campleton an sich ist, obwohl es früher mal so eine Welthauptstadt des Whisky war, immer mehr im Prinzip wirklich zu einem Underdog des Scotch Single Malt geworden. Was ich für mich auch erkennen musste, also auch ich habe die nicht so richtig wahrgenommen. Ich wusste, dass es das Gebiet gibt, aber ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt, weil es da eben nur 2-3 Brennereien gibt. Aber die sind es echt wert, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Also nicht nur wegen der Geschichte, sondern weil die Brennereien, die es da gibt, auch ordentlich was zu bieten haben und gerade Springbank offensichtlich wirklich was ist, was man mal probieren sollte. Aber auch Glen Scotia hat ordentlich was drauf und ist sehr, sehr spannend. Und naja, Kilkerran kann man auch mal probieren. In diesem Sinne, guckt euch die Campleton-Brennereien mal an, probiert den einen oder anderen mal, das lohnt sich wirklich. Bleibt mir gewogen, teilt vielleicht mal meinen Podcast, kommt zu meinen Tastings. Wir hören uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und Slangewa.